Diese Predigt trägt den Titel Denk an Gideon. Im Titusbrief findet sich ein Wort Gottes, das an jeden Erdenbewohner gerichtet ist. Da steht im Kapitel 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und vielen ist diese Aussage seit langem gut bekannt. Man entdeckt sie ja nicht selten auf Spruchkarten und Kalenderblättern. Aber lesen wir dieses Wort einmal zu Ende, dann klingt das so, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Soweit dieser Text aus dem Titusbrief. Jetzt ist die Frage, haben wir uns schon über die Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt, wie wir ja zugeben müssen, einmal gezielt Gedanken gemacht über die Hilfe Gottes für uns persönlich? Vielleicht in einer stillen, in einer sehr segensreichen Stunde, beziehungsweise in einem Moment, in dem wir uns an den Gnadenerweisen Gottes hoch erfreut haben, oder auch, weil wir uns eine Zeit lang besonders hilflos vorgekommen sind. Und haben wir dabei Gottes Vorgehen bewundert oder haben wir uns gewundert über die Art und Weise, wie seine Gnade geschieht, die uns in Zucht nimmt, wie sie sich darstellt in seinem Wort und im Leben von uns Menschen, so unterschiedlich im Leben derer, die dem Evangelium gehorsam sind und im Gegensatz zu denen, die dem Gehorsam seinem Wort gegenüber fernbleiben, die aber auch täglich Gottes Gnade erfahren, ohne daran zu denken und dafür zu danken. Und haben wir bedacht, wie er seine Gnade der ganzen Welt angedeihen lässt und wie er es speziell hält bei seinen Kindern? Was es bedeutet, wenn es heißt, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott, steht im Psalm 146, Vers 5. Und einen guten Ausgangspunkt finden wir dazu im 10. Kapitel des Johannesevangeliums vor, in den Worten Jesu, die er an die blindbleibenden religiösen Führer gerichtet hat, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und das bedeutet, Jesus ist als einziger den rechten Weg gegangen, den Weg, der vom Vater verordnet war. Der Gottessohn ist gekommen zu uns durch die einzige von Gott genehmigte Tür. Das heißt, durch das Nichtsgelten, das Nichtssein und durch das Sterben und Auferstehen auf dem untersten Weg. Er hat absichtlich den tiefsten Stand gewählt für sein Erscheinen. Er wurde freiwillig zum Allerverachtetsten und starb stellvertretend für die Seinen. Er hat von sich aus sein Leben gelassen für seine Freunde und deshalb konnte er und er ganz allein mit Fug und Recht dann auch behaupten, ich bin die Tür. Er, der als wahrer Gott ohne Sünde erschienen ist als Menschensohn um unsertwillen, als das personifiziert gewollte Nichts vor Gott, den Engeln und der Welt. Und das war die herrlichste Lösung, die nur Gott allein finden konnte. Und nur Jesus kann nun auch als einziger behaupten, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Denn sie sind allesamt anderswo eingestiegen, nicht aber auf dem von Gott gewollten und von ihm verordneten Weg. Allerdings, sie konnten das ja auch nicht. Sie waren ja weder göttlicher Natur, noch waren sie sündlos, noch hätten sie von sich aus ihr Leben lassen können für ihre Freunde, um es anschließend wiederzunehmen zur von Gott gerechtfertigten Auferstehung. Und daraus folgt die Erkenntnis, wer nicht auf diesem von Gott gewählten und von den Propheten vorhergesagten Weg als Hirte zu den Schafen kam, der war nicht und ist auch nicht der rechte Hirte, den Gott uns zugedacht hat. Und wer nicht jetzt auf dem Weg, der der Christus ist, zu den Schafen vordringt, der gehört nicht zu den Schafen seiner Weide. Denn so einer steigt automatisch anderswo ein, aus eigenem Antrieb, in unheilvoller Absicht, was Gott nie gutheißen kann und wird. Und anhand dieser Tatsache klärt Jesus auch den Nikodemus, den Obersten der Juden, darüber auf, wie die Sache mit der ewigen Errettung für uns Menschen steht. Der sagt ihm, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und das wiederum bedeutet, dass außerhalb der Person Jesu Christi keine Chance besteht auf das Paradies, auf ein ewiges Leben von und vor Gott. Und wenn jemand gerettet wird, dann nur in Christus und nur auf dem Weg, der der Christus ist und nur auf dem Weg, den er beschritten hat. Das ist die primäre Anforderung für die Nachfolge Jesu und das Wort vom Kreuz auf sich nehmen. Und das ist das rigorose Kriterium des Evangeliums vom Sohn Gottes. Das ist der schmale Weg. Das ist die heilbringende Gnade Gottes für uns Menschen, für alle, denen er diesen einen, seinen einzigen Weg anbietet, den jeder zu akzeptieren hat, der gerettet werden will und deshalb dann auch nicht ins Gericht kommen wird. Außerhalb dieses Weges gehen alle verloren. Christus ist gekommen in Niedrigkeit und Nichtigkeit und so ist er in den Tod für seine Schafe gegangen und das war die einzig mögliche Tür zu den Schafen und die einzige Tür für uns ist er, Christus, wahrhaftiger Gott und das ewige Leben in Person. Alle, die anderswo eingestiegen sind, als vermeintliche Schafe oder als selbsternannte Hirten, nicht aber als mit Christus mitgestorbene, nein, sagt ihnen der Herr, Diebe und Räuber seid ihr. Und gegenüber seinen Jüngern bekräftigt er das sogar noch, was in Matthäus 15 steht, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Soweit fürs Erste die gottgewollte geistliche Grundlage, auf der wir jetzt an unser heutiges Thema herangehen und uns einige biblische Personen ansehen werden im Hinblick darauf, wie und wann Gott welchen Menschen seine Hilfe angedeihen hat lassen, die Hilfe, die sie sehnlich erhofft und erwartet hatten, oft aber auch als gänzlich unerwartete Hilfe. Dabei fällt ein konsequentes Prinzip der angewandten Gnade Gottes auf, und zwar, Gott hilft den Seinen stets gegen ihr Ich. Denn Gottes Hilfe fördert niemals unseren Hochmut, sonst gingen wir am Ende doch verloren. Stellen wir aber noch fest, bevor wir unsere Betrachtung fortsetzen, unbestritten bleibt, was Jakobus betont und ebenso der Psalm 74, dass generell alle Hilfe von Gott kommt. Wie Jakobus schreibt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Wie auch unser Herr Jesus in seinen Erdentagen vom Vater sagt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt definitiv keine Hilfe, die nicht von Gott kommt. Wenn es nicht so wäre, dann wären wir alle längst nicht mehr hier und kein Mensch würde gerettet. Und jeder Verständige unter uns muss jenes Sprichwort für sich dahingehend revidieren: Es gibt nichts Gutes, außer Gott tut es. Lassen wir aber jetzt die für alle Menschen vorhandene Hilfe Gottes hinter uns und wenden wir uns aufmerksam der Weise zu, wie Gott denen, die an ihn glauben, die sich in ihm festgemacht haben und von ihm abhängen, speziell begegnet, wie er sie in seine gnädige Zucht nimmt. Genauer gesagt betrachten wir die göttliche Hilfe, die diese so spezielle Erziehung in sich einschließt, nämlich das Auf-uns-Nehmen des Kreuzes, von dem Jesus 6-mal spricht, je 2-mal in den Evangelien des Matthäus, des Markus und des Lukas. Schon im Alten Testament finden wir dieses Prinzip vor bei Menschen, die Gott zu sich zieht. Schon dort gibt es aber auch Situationen, wo Gott nicht hilft, wenigstens nicht sofort. Hiob mag als bestes Beispiel gelten. An seiner Geschichte ist besonders leicht erkennbar, ihm wird geholfen, aber erst zum von Gott festgesetzten Zeitpunkt. Und wie ist uns das oft schwer einzusehen und zu ertragen, nicht wahr? Wie leicht vergessen wir das Wort aus Hebräer 12, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Im 3. Psalm ruft David dazu aus: Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Ja, warum spricht David von vielen, die so über ihn reden? Weil es oft dauert mit der Hilfe. Aber warum dauert es? Es kann mehrere Gründe haben. Ein Grund dafür ist immer der eine, den wir schon erwähnt haben: Gott hilft den Seinen immer gegen ihr Ich. Und da heißt es dann oft dulden. Warum? Weil seine Hilfe für sie so am heilsamsten ist und weil sie nur so heilsam ist im Hinblick auf die Ewigkeit. Denn auf dieser Erde leben Gottes Kinder ja vom Ende her. Und dieses Ende wird für uns zum Übergang werden. Das ewige Leben, das für uns in Christus bereits da ist, das hat ja kein Ende. Der Prophet Jesaja schreibt über Sinn, Zweck und Ziel unseres Wartens auf Gottes Hilfe im Kapitel 5: So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt, und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Es wird ja wohl keiner unter uns sitzen, der zufrieden sein kann mit seiner natürlichen Wesensart, die Christus daher nicht vergeblich mit ans Kreuz genommen hat und die wir deshalb hier im Glauben im Tod zu halten haben. Aber unser Fleisch hat ja leider das Bestreben, immer wieder hochzukommen. Gottes Wort sagt uns zwar im Galater Kapitel 5, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, aber es ist doch ein Kampf hier, ein Glaubenskampf, sich für mitgestorben zu halten mit Christus. Theorie und Praxis klaffen nur allzu oft weit auseinander. Das müssen wir doch alle zugeben, nicht wahr? Im Kolosserbrief lesen wir dazu einschlägige Worte im Kapitel 3. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Nun, was heißt das? Tötet diese eure Glieder, die auf Erden sind. Nichts anderes als im Glauben zu sagen: Mit Christus bin ich der Unzucht gestorben. Das glaube ich. Mit Christus bin ich der Habsucht gestorben und all dem anderen Bösen. Ich kann sogar so weit gehen, wenn ich vor der Versuchung stehe, wenn die Sünde schon vor der Tür lauert, zu meinem Herrn und Eigentümer, zum großen Hirten, zu sagen, Herr, wirst du jetzt hier diese Sünde begehen? Er wird sie nicht tun. In Christus bin ich frei. So funktioniert der Sieg im Glaubensleben. Überall in jeder Angelegenheit, in der Ehe und Familie, in der Schule und im Beruf, in gesunden und in kranken Tagen. Das ist die Praxis des Glaubenskampfes. Er, Christus, geht immer als Sieger hervor, in jeder Versuchung. Das kann und muss ich hier bezeugen. Ich selber aber, auf mich alleine gestellt, werde immer fallen. Nur in Christus bin ich recht frei von der Macht der Sünde. Aber ich bin leider nicht immer gewillt, gleich diese rechte Kampfmaßnahme zu ergreifen. Und dann geschieht mir keine Hilfe. Außerhalb Christi gibt es für mich diesbezüglich keine Hilfe. Es geht um zu viel, als dass Gott anders mit uns handeln könnte. Er weiß, was es heißt, uns gerettet zu haben und uns auch für dahin zu retten. Wir aber nehmen es oft nicht ernst genug. Wie recht hat doch das Wort, das dem Propheten Jeremia gegeben wurde, das steht im Kapitel 17, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Der Mensch ist machtlos gegenüber jeglicher Versuchung und Sünde. Und wenn er auch in einer Situation aus eigener Kraft eine Zeit lang zu widerstehen meint, unser Widerstehen hat aber kein anderes Ziel als die eigene Ehre, und das ist ja doch wieder nichts anderes als Sünde, und bei der nächsten Gelegenheit, da fallen wir ja ohnehin wieder. Und Gott unterstützt solch eigenmächtiges Widerstehen von uns nicht, weil es seinen Sohn beiseite setzt und nur unseren Hochmut nähern wird. Und am Ende steht es dann ärger mit uns denn je, und da geht er nicht mit. Und hier gilt ja dasselbe geistliche Prinzip wie bei der Schafhürde und der Himmelfahrt. Es gibt nur einen, der jeder Versuchung standhält. Nur einen, der der Weg ist dazu. Und deshalb wurden Jesaja die Worte gegeben, die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr wird aber allein erhaben sein an jenem Tag. Betrachten wir jetzt einige alttestamentliche Personen dazu und passen wir dabei auf Folgendes auf. Solange diese von Gott erwählten Menschen ängstlich waren, solange sie unsicher waren und scheu, wurde ihnen von Gott geholfen. Nahezu automatisch. Verfielen sie aber, auch aufgrund der Hilfe Gottes, in Hochmut, dann lesen wir nichts mehr von Hilfe. Dann ging's dahin mit ihnen. Zwar ging der Herzschlag in ihrer Brust weiter, die Atemluft wurde ihnen deswegen nicht entzogen, Regen und Sonnenschein kamen immer noch über sie, wie über alle Menschen, auch über die Gottlosen, aber das ist es ja eben, die gütige Hilfe, die sie als seine Kleinen, als seine Hilflosen, als Ängstliche oft sofort empfangen haben, die blieb dann aus, wegen ihrer Selbstsicherheit. Und jetzt schaut euch die heutige Christenheit an. Wie stehen denn wir selber da diesbezüglich? Gott schaut ununterbrochen in unser Herz. Und er wird niemals meine Selbstsucht, meine Selbstsicherheit, mein aufgeblähtes Ich fördern, was er dort ja doch bemerkt. Gott ist ein eifernder Gott, völlig zu Recht. Und das dient absolut unserem Heil. Gott wird seine Ehre keinem anderen geben. Ja, wie und wem denn auch? Gebe Gott uns auch nur einen Fingerbreit Ehre, dann würde das unser totales Verderben. Dem Alleinweisen Gott, unserem Retter, ihm gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. So schreibt Judas im Vers 25 seines Briefes. Wir Bibelkundigen hier herinnen, überlegt doch, was ihr in Gottes Wort vorgefunden habt bezüglich dem Umstand, dass und wie Gott stets gern und schnell geholfen hat. Wem? immer dem Armen im Geiste, stets dem Ängstlichen, allemal dem Hilflosen, der zu ihm schrie. Stellen wir dazu ein paar Namen in den Raum. Da wäre einmal Abraham, der gehorsam ausgezogen war aus seinem Vaterhaus und Vaterland. Dieser besondere Glaubensheld, den die Bibel den Vater der Gläubigen nennt, hat zum Beispiel in seiner Menschenfurcht vor dem Pharao und dann noch einmal vor dem König Abimelech seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben. Unsicher, ängstlich. Aber Gottes Hilfe war ihm gewiss, in all seiner Angst und in seinen Problemen. Oder nehmen wir die Jochebed, die so sehr um ihr Kind gebangt hat. In ihrer Angst hatte Gottes Hilfe es aber so weit gebracht, dass sie das Gebot des Pharao nicht mehr fürchten musste. Esther, die in ihrer Angst sagte, als sie zum König hineinging, komme ich um, so komme ich um. Ihr wurde geholfen. Esther war ja nicht wie die selbstsichere, arrogante Königin Vasti. Nein, Esther hatte Angst und Gott übernahm ihre schwere Situation. Und natürlich der Mann, der als einer der größten Helden der Bibel gesehen wird, David, der als designierter König ein Jahrzehnt lang vor Saul flüchten musste. An welcher biblischen Person wird die Hilfe Gottes deutlicher als bei ihm? Auch nach Ehebruch und Mord wird ihm von Gott wiedergeholfen aufgrund seiner rigorosen Umkehr und weil er dann sein Leben lang klein geblieben ist. Die Szene mit Simei, der David mit Dreck bewerfen und beschimpfen durfte, ohne Konsequenzen, ist ein Beweis dafür. Der Herr hat es ihm befohlen. Das sind die Worte königlicher Demut. David kehrte stets sofort um und wurde klein und nichtig vor Gott. Und das war sein Erfolgsgeheimnis. Saul, sein Kontrahent, konnte das nicht und ging schließlich unter im Wahn vermeintlicher Größe. Herr König Saul, als er noch scheu und ängstlich und feige war, so dass er sich versteckte, wurde ihm von Gott geholfen. Später, als er sich überhob, war es aus damit. Und es gibt noch einen typischen Vertreter der Ängstlichen, denen immer wieder geholfen wurde, Jakob. Was für ein Leben in steter Unsicherheit und mit Furcht im Herzen, trotz sicherer Gottesverheißung schon vor seiner Geburt. Sie alle waren ängstliche, oft feige und unsichere Menschen, aber von Gott so berufen. Sogar Elia findet sich ja eine Zeit lang ein, nicht wahr? Und allen wurde wunderbar geholfen, solange sie klein und demütig geblieben sind. Der Herr Jesus nennt und gestaltet den selbstsicheren Saulus von Tarsus, den Erbetenen, wie das heißt, um in den namentlich kleinen Paulus. Bevor er ihm zeigt, wie viel er leiden muss, um Jesu Namen willen im damaligen ganzen Weltkreis. Denken wir daran, wie oft Gottes Kleiner dann geschlagen wurde, gesteinigt, verfolgt, auf dem Meer treibend, von der Schlange gebissen, mit Fäusten des Satans Engels geschlagen, mit einem Dorn im Fleisch und von den Menschen verlacht, von Gläubigen verachtet und eines Tages von allen verlassen. Mein Lieber, da kommt kein sicheres menschliches Wesen mehr auf. Und genau dieses Wort schätzten die alten Glaubensväter so besonders, dass kein sicheres Wesen mehr aufkommen darf. Behalten wir das im Herzen, die wir klein und unsicher sind in uns selber. Aber nehmen wir jetzt einen Mann aus dem Alten Testament genauer unter die Lupe, Gideon. Er steht in Richter 6, Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, »Der Herr ist mit dir, du tapferer Held!« Das muss ihm vorgekommen sein, wie später der Maria, die sich gefragt hat, was für ein Gruß. Der junge Gideon ist ein Muster an Unsicherheit. Zuerst betont er Gottes Boten gegenüber, dass seine Sippe die geringste ist in Israel und dass er der kleinste ist im Haus seines Vaters. Gideon reißt dann den Baals-Altar seines Vaters nieder und er haut das Aschera-Standbild um, wie ihm befohlen ist vom Engel des Herrn, aber In seiner Angst tut er das in der Nacht. Und dann versucht er Gott zweimal mit dem Wollvlies, ob es wohl seine Richtigkeit hat mit Gottes Wort. Der Allerhöchste aber kennt das Innenleben dieses Mannes genau. Er hat ihn ja nach diesem Kriterium ausgesucht. Und das beweist das folgende Wort in Richter 7. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm: Steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter, bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Ist es nicht schön zu lesen, zu erfahren, für einen ängstlichen Menschen wie mich? Gott kennt die nervliche Situation von jedem von uns und auch unsere Scheu. Doch bei Josua hat Gott gewusst, warum er zu ihm gesagt hat: Sei nur stark und unverzagt und fasse Mut. Über 365 Mal steht das Wort "fürchte dich nicht" in unserer Bibel. Und immer steht dahinter der gleiche Gedanke, derselbe Wille Gottes: Ich bin mit dir. Ist es nicht ein wunderbarer Gott, der von sich aus alle Hilfe bereitstellt und tut? Wer von uns könnte das jetzt nicht bezeugen? Und wer möchte da selber noch stark sein? Wie oft habe ich in den letzten Nächten vor Gott sein Wort zitiert, in meiner Ängstlichkeit: Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. So steht es in Jesaja 26, 12. In diesem Wissen geschieht ja jedes unserer Gebete dann auch mit einer neuen Ausrichtung. Aber wie ist es mit Gideon weitergegangen? Wie ist es ausgegangen mit ihm? Da steht uns zur Warnung: Aus dem Gold der Midianiter, die der Herr besiegt hatte, für und mit Gideon, machte der nun erstarkte Mann eine okkulte Gedenkstätte. Und somit war man am Ende wieder so weit wie am Anfang. Und das Wort Gottes schreibt dazu, jetzt in Richter 8: Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophrah, und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Der nicht nur von mir besonders geschätzte Robert Chapman ging einmal an einem kalten Wintertag in England zu Fuß mit seinem Glaubensbruder Haig eine große Strecke bei extremem Glatteis zu einer Versammlung. Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Einige hundert Meter vor dem Ziel sagte William Haig: Das ist doch erstaunlich, dass wir schon so weit gekommen sind, ohne auszurutschen, nicht wahr? Alles, was Chapman ihm antwortete, war: Denk an Gideon. Gott hat uns, seine Kinder, herausgeholt aus unserem teilweise schrecklichen Chaos. Finsternis lag auf der Tiefe unserer Seele, und so hat er uns gefunden und herausgeholt. Und dann hat er uns hineinversetzt in seinen Sohn, Jesus Christus, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Bürger des Himmels sind wir damit geworden. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Gottes Methode, uns heil dorthin zu bringen, zielt nun darauf ab, dass er bei all seiner Hilfe nicht unserem mit Christus gekreuzigten Hochmut wieder aufhelfen will. Sehen wir uns das auch an dem Fall und an dem Aufstehen Davids diesbezüglich an. David gönnt sich eine Ruhepause im Glaubenskrieg und er geht sich auf dem Dach seines Hauses, ähnlich wie einst der stolze Nebukadnezar, und schon scheppert's. Die Folge ist ein Mord, inszeniert von David, der da oben zum Ehebrecher wurde. In weiterer Folge gibt sein Hochmut dem Nathan, den Gott zu ihm sendet, noch eine hochmütige Antwort. 4 tote Söhne Davids und anhaltendes Chaos in der Familie sind das Ergebnis. Aber, Gott sei Dank, ein bußfertiger, ein wieder klein gewordener König David, geringer denn je in seinen eigenen Augen. Und dass David immer wieder Gnade findet bei Gott, versteht nur einer, der selber immer wieder bußfertig die untere Ebene beschreiten muss, wie der Zöllner, der in Jesu Gleichnis aufgrund seiner Einstellung gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Haben wir je Acht gehabt darauf, dass hier steht, hinabging? Der Pharisäer dagegen war für Gottes Hilfe zu erhaben, zu hoch. Wir alle kennen Jesu Wort dazu aus Lukas 18. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das erklärt auch, warum wir uns bei manchen Reichsgottesarbeiter fragen, wie ist es möglich, dass ein Mensch, dem so geholfen wurde, der so viel Segen und Gnade erlebt hat von Gott, dass der jetzt so etwas Schlechtes getan hat. Ja, weil auch so einer von Zeit zu Zeit klein gemacht und getadelt wird von Gott. Eine angenehme Pilgerreise ist nicht Gottes Methode für uns Sünder, solange unser Herz nicht fest ist. Der Hebräerbrief klärt uns darüber auf. Es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Und deshalb nimmt uns die Gnade Gottes in Zucht, jeden Einzelnen von uns. Auf unserem Heimweg soll uns Demut und Gottesfurcht erfüllen. Das ist die rechte Erweckung für uns. Nach hohem müssen wir uns nicht ausstrecken. Viele sind todkrank geworden, haben nahezu alles eingebüßt. Reden von Burnout und Depression, tragen aber immer noch die Nase hoch vor dem, der uns sagt, gebeugt wird der Mensch, gedemütigt der Mann. Mose, er hat den Ruf in Gottes Wort, der demütigste Mensch auf Erden gewesen zu sein, abgesehen von unserem Herrn Jesus Christus. Gott hat den ängstlichen Mose genau damit ausgerüstet für sein schweres Werk. In den Klageliedern Jeremias, die entstanden für das Volk Gottes fern der Heimat, findet sich konzentriert das Gebeugtsein und die Tiefe, Zeile für Zeile, so heilsam. Da steht im Kapitel 3, im Vers 1, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Im Vers 20, beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Und in den Versen 26 bis 42 steht, gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist ja noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Haben wir uns das einmal überlegt? Lassen wir uns mit Schmach sättigen? Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Und wer hat je etwas gesagt, und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Das hast du nicht vergeben. Aber das ist das Leben des Menschengottes, der noch am Leben ist und ausheimisch. Denn wo ein Christenleben als errettete Sünder, und das sind wir, nicht vor Gott in diesem Bewusstsein geführt wird, da kann es auch keine echte Freude geben, wenn uns der Herr wieder liebevoll aufhebt und in seine Arme schließt, als seine geliebten Kinder, als seine Kleinen, die an ihn glauben, die er schützt, dass niemand ihnen Ärgernis bereitet. Er allein bestimmt die Zucht als wohlmeinender Vater, der alle warnt, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Denn demütig sein, klein sein, klein werden, nichts sein vor Gott, das ist die Herzensausrüstung für den Weg bis zum Ziel für uns. Und dabei gilt uns sein Wort, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug, so in Römer 12, 16. Ja, jeglicher Hochmut muss weg, alles menschlich Hohe muss weg in uns, wenn uns bleibend geholfen werden soll von höchster Stelle. Prinzipiell ist uns ja längst geholfen worden, wie es Jesaja vorausgesagt hat, in Kapitel 2. Es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Und das ist für uns schon geschehen auf Golgatha, wie es er weiter ausführt. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Und darum ist es leicht für uns, klein zu bleiben. Ist jetzt nicht das Unschönste, das man an geistlichen Gruppen sehen kann, der sture Hochmut, den Gott einer unbußfertigen Gemeinschaft dann zum Gericht umgewandelt hat? Denn der Hochmut unter Gläubigen, der wird von Gott umso deutlicher ans Licht gebracht. Der Leuchter jener Gemeinschaft wankt dann bedrohlich, und das bei Menschen, denen einmal bewusst war, dass Christus zum Allerverachtetsten für sie wurde. Sie realisieren aber nicht mehr, dass er gerade für ihren Hochmut gestorben ist. Und Jeremia muss deshalb unseren Herzen verkündigen, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunde unheilbar. Die Welt kennt nicht die Sünde und den Schaden durch das verzweifelt böse Herz, aber wir erkennen durch Gottes Wort und den Heiligen Geist, was mit uns los ist. Uns ist gesagt, wie böse unser Schaden ist im Herzen, wie unheilbar unsere Wunde. Und wir haben den Arzt, der alles neu machen musste, ob unserer Verdorbenheit. Deswegen bleibt in der Nachfolge Jesu kein Stein auf dem anderen von unserem geistlichen Bauwerk. Das ist Gottes unabdingbares Werk, das er dauerhaft ausführt an den Seinen, zu ihrer Errettung und Heiligung. Und daher viele nicht erhörte Gebete, daher lange Zeiten des Duldens, daher die so tragisch empfundene Leere in uns, dieser langatmige Zug Gottes zu seinem Sohn. Ärger, Wut, hochfahrende oder böse richtende Gedanken, diese verderbenbringende Schar, die lässt er unserem Hochmut entspringen, als Indikatoren, die uns zeigen, wie es steht um uns. Und Gottes Wort sagt uns, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, in Hebräer 12,4. Und da muss ich um Befreiung bitten. Da muss ich bitten, dass der Herr mich ganz übernimmt. Und er wird es tun, aber auf seine Art, in seinem Zeitplan, mit seinen Methoden. Und es wird dabei an Enttäuschungen nicht fehlen für mich. Es wird zum Dulden kommen. Mein Gebet, mein Wunsch muss heißen, Herr, reiß das alles aus in mir zu deiner Ehre. Du hast mich auf Golgatha längst mit dir zusammen erledigt. Und jetzt komm, mach bitte in der Praxis bei mir, was dir zu deiner Ehre dient. Das ist es. Da kommt die Hilfe von Gott. Wahrscheinlich müssen wir mehr dulden als erwartet. Und sicher, ganz sicher, können wir uns nie mehr brüsten mit unserem Christentum vor Glaubensgeschwistern. So klein muss jeder von uns werden in Gottes großen Werk an dir und mir zu seiner Ehre. Mit dem Ziel, was in Jesaja 60 steht, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Es zahlt sich aus. Der größte Gewinn, eine Ewigkeit beim Vater, steht auf dem Spiel für dich. Wir können nichts tun, als in Geduld Gottes Reduktionssystem zu erleiden. Und auch das nicht, aus uns selber. Von uns aus können wir nichts, außer noch mehr sündigen. Wir sehen unsere schwere Beeinträchtigung, unseren Schaden dann nicht und können ihn erst recht nicht heilen. Jedes christliche Therapieren ist ja sinnlos und führt nur weiter ins Desaster, wenn es vom Menschen kommt. Es ist dies die heilende Arbeit an dir von deinem Erlöser, dem obersten Hirten, der dich, sein Schaf, rechtmäßig erworben hat auf Golgatha. Dessen Leibeigener bist du. Und was könnte es Besseres geben für deine Diagnose und die Therapie? Und wegen der Anamnese müssen wir vor ihm auch nicht jammern. Wir brauchen dem Herrn nichts zu erklären. Christenmenschen erklären uns dies und jenes, weil ein Sünder ja immer alles zu erklären sucht. Die allerwenigsten aber werden inne, was Gott hier tut mit ihnen. Das ist die große Schule, mit der niemand rechnet, wenigstens anfangs nicht. Die Sache wird ja auch kaum verkündigt. Viele Predigten befassen sich mit der Verbesserung des Gläubigen. Brav soll er sein und gut und folgsam soll er sein, besser werden soll er. Das kann er aber selber nicht von innen heraus. Er bleibt ein übertünchtes Grab, das andere Leute unrein macht, die darüber laufen. Wozu dieser ganze menschliche Aufwand? Damit sich die Gläubigen passend in die Ortsgemeinde und in ihre Gepflogenheiten einfügen. Gottes Therapie aber zielt in eine andere Richtung. Er will den Menschen so weit haben, dass der ohne Tricks und Hintertüren seinen Bankrott vor ihm erklären muss. Das Einzige, das wir mit der Zeit wirklich erklären können, ist unser totaler Bankrott vor Gott. Hast du dich noch nie gefragt, warum du als Gotteskind aber tausende Male in dieselbe Sünde fällst? Das gehört zu Gottes Therapie, damit er dich endgültig klein und abhängig kriegt von ihm. Es gibt kein freies Christentum im Sinne von Unabhängigkeit von Gott. Es gibt sehr wohl die Freiheit in Christus, aber nicht die Freiheit von Christus. Und Worte wie eine Tiefe ruft die andere, die passen therapeutisch hier genau hin. Freilich frage ich dann leichthin, ja, löst denn das meine inneren Probleme? Aber sicher doch. Ich erkenne mein größtes Problem ja selber nicht. Ich umschiffe es immer wieder und wieder mit einem selbst ausgesuchten Gläubigsein, mit meinem halbherzigen Glaubenskampf, der aber das Wichtigste übersieht. Und der Feind schläft auch nicht. Da nehme ich dann heimlich ein kleineres, augenscheinlich offensichtlicheres Problem, beschäftige mich ersatzweise damit, da kämpfe ich sichtlich dagegen an, und dabei seihe ich manche Mücke, schlucke und belasse aber den größten Schaden in mir. Soll sowas Gott gefällig sein? Die anderen, deine Frau, dein Mann, die sehen besser als du, wo es bei dir fehlt, aber das Wesentlichste, das Gefährlichste, das Innerste Falsche, das sieht kein Mensch. Das bleibt übertüncht und schwelt weiter unter der Oberfläche. Auf deinem Sterbebett kommt dann vielleicht mehr hervor, als du je befürchtet hast. Dort aber muss dir bereits geholfen worden sein, sonst ist es vielleicht zu spät. Heute noch geh auf die Knie und ringe und bitte, dass Gott zu seiner Ehre aus deinem Leben das macht, was er seit jeher vorhat mit dir. Gott will und schafft es auch, dass sich ihm alle Knie beugen, auch die unbeugsamsten. Aber der Zeitpunkt ist dabei wichtig. Wir können nicht bis zu unserem Lebensende hier weiter so dahintümpeln im Dünkel eines vermeintlichen Glaubenslebens, während Gott unser Herz ansieht und den großen Schaden dort Moment für Moment vor Augen hat. Und wenn wir deshalb die gezielten Hilfeleistungen mit der rechten Sicht betrachten, die vielen Dinge, die uns von Gott her widerfahren, auch die vielen nicht erhörten Gebete, dann lösen sich tausende Fragen in Bezug auf unsere Lebensführung von oben. Dann geht uns mehr und mehr ein Licht auf. Hören wir dazu das Wort Elihus im Buch Hiob, Kapitel 37. Jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht, aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen. Ja, der Nordwind und der Südwind in unserem Leben, unser menschliches Elend, und unser seelischer Niedergang, das ist entweder das Zulassen oder der Kampf Gottes gegen unseren versteckten Hochmut. Und jeder Mensch strebt, so auch wir, immer gegen das Niedrigwerden an. Das ist ja die geerbte Grundsubstanz der Sünde von unserem ersten Vater. Höher, schöner, besser ist die Devise. Im Grunde sein wie, nein, mehr als Gott. Gänzlich unabhängig von Gott. Bleibt uns das aber so, dann ist es die Hölle. Das ist die Sünde. Sie glauben nicht an mich, sagt Jesus. Nein, so glauben wir an uns selber. Und deshalb muss ich mich fragen, bei jedem Gebet, bei all meinen Bitten, würde denn eine Erhörung meines Gebetes, würde hier die Hilfe Gottes mein Ich stärken, mein Selbstwertgefühl, oder würde dabei einzig und allein Gottes Ehre herauskommen? Dahin muss ich kommen, jetzt und für die Ewigkeit, denn Gott wird seinem Kind niemals das alte Ich stärken, für das sein Sohn gestorben ist, es sei denn zur stärkeren Zucht und als schreckliche Strafe. Ihr Gotteskinder alle hier, denkt an Gideon, wir sind noch nicht am Ziel. Ja, Gott tut alle Hilfe, denn alles Gute kommt von ihm, aber wie? Das ist für die menschliche Vorstellung so oft unbegreifbar und unbegründbar, allemal aber ein triftiger Grund zum Danken, nicht wahr? Lass Gottes Wind mit Dank durch den Garten deines Lebens wehen. Er will deinen Balsam träufeln sehen zu seiner Freude. Er will den Duft der guten Gewürze schmecken, die er in dich gepflanzt hat, als er dich neu gemacht hat. Sag ihm, mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Der, der gekommen ist, damit wir das Leben haben sollen und es im Überfluss haben sollen, der weiß, was zu tun ist an dir und in dir. Es kommt aber so oft ganz anders, als wir es erhofft haben. Aber war nicht zu erwarten, dass wir vieles nicht verstehen, da doch seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und unsere Wege nicht seine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Wege als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Wir kennen das Wort aus Jesaja 55. Mit absoluter Sicherheit kommt für ein wahres Gotteskind aber dann der Moment, an dem es Gott für alles danken wird, auf den Knien, auch, ja, gerade auch für die Schläge. Wo würde sonst das Wort ansetzen, den, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Alles liebende Tun des großen Hirten der Schafe diesbezüglich richtet sich gegen unseren ungebrochenen Stolz und offenen oder versteckten Hochmut. Wir selber sind nicht in der Lage, die Tiefen unserer Sündhaftigkeit zu ergründen. Unser Herr aber kann das sehr wohl. Und er behandelt uns völlig richtig in seiner Liebe. Eine andere Hilfe gibt es nicht hier auf Erden für Kinder Gottes. Wie Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Natürlich verstehen wir anfangs nicht, was uns dabei geschieht und sind zuerst enttäuscht. Aber sei getrost, es wird klarer mit der Zeit. Du wirst älter werden dabei, du wirst sogar in deinen eigenen Augen immer schlechter werden, immer verabscheuungswürdiger. Das ist ein ganz normaler Prozess auf Gottes Weide. Aber jeder Verständige wird immer verständiger werden. Viele wissen längst, wovon hier die Rede ist. In Hebräer 12,11 steht alle Züchtigung, aber erscheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern zur Traurigkeit zu denen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. So sollen wir am Ziel ankommen. Und da wird die Freude groß sein. Aber denk an Gideon. Amen. Amen.